nach einer längeren Pause. Hier nun eine neue Folge aus dem Beet. Diesmal geht es nicht um die Kartoffel, sondern der Jahreszeit entsprechend darum, wie es Tiere und Pflanzen im Herbst ergeht und welche Strategien sie haben, die kalte Jahreszeit zu überstehen. Ich freue mich, dass ihr heute wieder zuhört und begrüße euch ganz herzlich. Am Mikrofon wieder eure Uschi Rostedt. Wer von euch kennt denn das Herbstlied? Bunt sind schon die Wälder, gelb die Stoppelfelder und der Herbst beginnt. In diesem Volkslied aus dem 18. Jahrhundert wird der Herbst besungen und welche Änderungen in der Natur mit ihm einhergehen. Während der Oktober oft noch als goldener Herbst oder goldener Oktober bezeichnet wird, weil er uns durchaus noch sonniges und warmes Wetter bescheren kann, erscheint uns der November eher dunkel. Die Tage sind oft grau in grau und es wird in unseren Breiten kalt. Manchmal schneit es auch schon mal Anfang November und die Frostnächte nehmen zu. Der Himmel ist sehr häufig wolkenverhangen und die Sonne lässt sich nicht so besonders oft sehen. Oft hat man im November das Gefühl, dass es gar nicht richtig hell wird. Manchem macht diese dunkle Zeit zu schaffen. Andere empfinden diese Zeit als gemütlich, wenn man es sich abends zu Hause so richtig kuschelig macht. Warum uns der Spätherbst ab November so düster und trist erscheint, hängt wahrscheinlich nicht nur mit den kürzeren Tagen, den niedrigeren Temperaturen und dem trüben und wolkenverhangenen Himmel zusammen, sondern auch damit, dass sich insgesamt die Natur auf den Winter vorbereitet. Keine tirillierenden Vögel, keine schmatzenden Igel mehr im Garten und auch keine üppigen Blumenwiesen. Laubbäume und ein Teil der Büsche verlieren ihre Blätter und stehen dann nackt und kahl in der Landschaft. Die Felder sind abgeerntet und auch die Wiesen erscheinen eher braun als grün. Was geschieht mit den Tieren und Pflanzen zu dieser Zeit in unseren Breiten? Was machen sie, wenn die Tage dunkel und kalt werden? Beide, Tiere und Pflanzen, stellen im Herbst ihre Lebensvorgänge um, einige früher, andere später, sodass sie die kalte Jahreszeit überleben können. Manche Tiere, wie die Zugvögel, verlassen über den Winter die kalten Regionen und ziehen gen Süden in wärmere Gefilde. Tiere wie Fledermäuse, Siebenschläfer, Hamster, Murmeltiere oder Igel halten ab November, Dezember einen Winterschlaf. Die Tiere fressen sich vor dem Winterschlaf den sogenannten Winterspeck an, sodass sie während der kalten Jahreszeit keine Nahrung aufnehmen müssen. Sie verschlafen in der Regel den gesamten Winter. Der Winterschlaf dient dazu, Energie zu sparen. Ihr Stoffwechsel wird dabei stark zurückgefahren. Die Körpertemperatur der Winterschläfer wird auf 1 bis 9 Grad Celsius abgesenkt. Das Herz schlägt langsamer und die Tiere atmen weniger. Andere Tiere wie Dachse, Wasch- oder Braunbären sowie Eichhörnchen halten dagegen eine Winterruhe. Während der Winterruhe sind die Körperfunktionen nicht reduziert und auch die Körpertemperatur wird nicht abgesenkt. Dadurch aber, dass sich die Tiere weniger bewegen, wird trotzdem Energie eingespart. Anders als beim Winterschlaf wird die Winterruhe durch Wachphasen unterbrochen, die dann für den Energienachschub, also für die Nahrungsaufnahme, genutzt werden. Dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit für das Überleben im Winter mancher Tiere. Die sogenannte Winterstarre. Das betrifft wechselwarme Tiere, wie zum Beispiel die Eidechse. Wechselwarm bedeutet, dass die Körpertemperatur dieser Tiere der Umgebungstemperatur entspricht. Wir haben alle schon einmal gesehen, wie Eidechsen im Sommer auf warmen Steinen sitzen und sich sonnen und dadurch aufwärmen. Im Winter, wenn die Temperaturen sinken, fallen diese Tiere in eine Körperstarre. Die Tiere sind dann bewegungsunfähig. Die Körperfunktionen werden fast vollständig lahmgelegt. Zu den Tieren, die in eine solche Winter- oder Körperstarre verfallen, gehören auch Insekten. Die meisten Fische unserer Breiten Amphibien und Reptilien. Normalerweise würden bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt die Körperflüssigkeiten gefrieren. Um dies zu verhindern, weisen diese Tiere eine erhöhte Glukosekonzentration in ihren Körperflüssigkeiten auf, wodurch, wie durch ein Frostschutzmittel, der Gefrierpunkt der Zellflüssigkeit herabgesetzt wird. Außer den Tieren, die einen Winterschlaf oder Winterruhe halten oder in Kältestarre verfallen, gibt es aber auch Tiere, die im Winter weiterhin aktiv sind und wach bleiben. Dazu gehören verschiedene Vogelarten. Wer Vogelfutter streut oder Vogelfutterstellen auf seinem Balkon oder im Garten hat, weiß, dass das Futter viele Abnehmer findet. Unter anderem Amseln, verschiedene Meisenarten, Kleiber, Spatzen und sogar Spechte bedienen sich gerne an den Futterstellen. Aber auch Säugetiere wie Wölfe, Füchse und Hasen sind im Winter weiterhin aktiv. Sie müssen deshalb auch im Winter Nahrung finden. Die einen Beutetiere, was schwierig ist, da sich ja viele der potenziellen Beutetiere im Winterschlaf oder in der Winterruhe befinden. Und die Vegetarier unter den winteraktiven Tieren benötigen Grünzeug oder Früchte, um sich zu ernähren. Allerdings gibt es im Winter kaum frisches Grün, da sich auch die Pflanzen vor der Kälte schützen müssen. Und was machen die Pflanzen im Winter? Sie sind ja mit ihren Wurzeln fest verankert im Boden und können den Standort nicht so einfach verlassen, wenn es kalt wird. Oder anders gefragt, was ist ihr Problem im Winter? Um diese Problematik zu verstehen, ein kleiner Exkurs dazu, wie Pflanzen leben und funktionieren. Pflanzen haben nämlich im Unterschied zu Tieren und Menschen ein ganz besonderes Talent. Sie können Sonnenlicht in Nahrung umwandeln. Das Zauberwort heißt Photosynthese. Bei der Photosynthese nehmen Pflanzen Wasser und Nährstoffe aus dem Boden über ihre Wurzeln auf und transportieren beides in die Blätter. Zudem nehmen sie Kohlenstoffdioxid aus der Luft über die Blätter auf. Mit Hilfe des Sonnenlichts stellen sie daraus in den grünen Teilen der Pflanze, also vor allem in den Blättern, Zucker und Stärke her, die sie zum Wachstum benötigen. Aus dem entstandenen Zucker können durch weitere Stoffwechselvorgänge Fette und Eiweiße hergestellt werden. Für die Photosynthese benötigen die Pflanzen neben dem Kohlenstoffdioxid aus der Luft vor allem Sonnenenergie und Wasser. Diese beiden Zutaten stellen aber im Herbst und Winter ein Problem dar. Die kürzeren Tage und die geringere Lichtintensität beeinträchtigen die Photosynthese enorm. Ähnlich wie eine Photovoltaikanlage im Winter kaum Strom produziert, kann auch die Photosynthese bei den meisten Pflanzen unserer Breiten kaum noch effektiv ablaufen. Dazu kommen die sinkenden Temperaturen, wodurch der Wassertransport aus den Wurzeln in die Blätter erschwert ist und oder aufgrund von Bodenfrost gar kein Wasser aufgenommen werden kann, was dann zu Wassermangel in den Pflanzen führt. Unter diesen Bedingungen ist es für die meisten Pflanzen unserer Breiten am besten, über den Winter die Photosynthese einzustellen und in einen Ruhestand überzugehen. Das tun sie aber nicht, ohne sich darauf vorzubereiten. Wenn die Photosynthese in den Laubbäumen eingestellt wird, so sind die Blätter überflüssig, da sie ihre Hauptaufgabe, die Energieversorgung der Bäume, nicht mehr erfüllen können. Sie sind aber nicht nur überflüssig, da sie ihrer Funktion nicht mehr gerecht werden, sondern sie könnten sogar auch das Überleben der Bäume gefährden. Zum einen, da die Herbststürme die in unseren Breiten ab Oktober, November an den Baumkronen rütteln, aufgrund der Blätter eine sehr viel größere Angriffsfläche hätten, was zu Astbruch bis hin zur kompletten Entwurzelung von Bäumen bei hohen Windgeschwindigkeiten führen kann. Darüber hinaus würden die Blätter weiterhin Wasser verdunsten, was über die Wasseraufnahme durch die Wurzel ersetzt werden müsste. Die Wasseraufnahme und der Wassertransport in der Pflanze sind aber durch niedrige Temperaturen erschwert, wenn nicht sogar wegen eines einsetzenden Bodenfrostes unmöglich, was bei den Pflanzen zu Wassermangel bis zum Vertrocknen führen würde. Und last but not least, können die Blätter bei tiefen Temperaturen aufgrund ihres hohen Wassergehaltes erfrieren und absterben. Da ist es viel sinnvoller für Pflanzen, nicht nur für Bäume, sich frühzeitig auf den Winter vorzubereiten. Anders als die Tiere bereiten sich die Pflanzen aber nicht auf den Winter vor, indem sie sich Winterspeck anfressen, sondern sie retten, was zu retten ist. Statt also die Blätter einfach nur abzuwerfen oder absterben zu lassen, retten sie einen Großteil der in den Blättern enthaltenen wertvollen Inhaltsstoffe, indem sie sie ab- und umbauen und an Orte transportieren, wo sie gespeichert und vor der Kälte geschützt werden. So wird der Photosyntheseapparat, der für die Photosynthese notwendig ist, abgebaut. Proteine und Lipide, also Eiweiße und fettartige Verbindungen, werden zerlegt und die darin enthaltenen Bausteine für den Aufbau von Speicherstoffen genutzt und je nach Pflanze in den Zweigen, dem Stamm, den Wurzeln oder aber speziellen Pflanzenorganen eingelagert. Auf diese Weise werden wichtige Nährstoffe wie Stickstoff, Schwefel, Magnesium, Eisen, Phosphor, Kalium und Mangan gerettet. Bei Bäumen kann der Stickstoff beispielsweise in Form von Amiden über die dafür vorgesehenen Leitungsbahnen, dem Phloem, in den Stamm transportiert werden, wo er zum Aufbau von Speicherproteinen genutzt wird. Die gespeicherten Reservestoffe werden nach dem Winter, also im Frühjahr, wieder mobilisiert und ermöglichen den Pflanzen das Austreiben. Sobald die Einlagerung der Reservestoffe abgeschlossen ist, gehen auch die meisten Pflanzen, ähnlich wie viele Tiere, in eine Winterruhe über. Der eingangs erwähnte goldene Oktober ist genau der Zeitpunkt, zu dem die Pflanzen beginnen, sich auf den Winter vorzubereiten. Früher dachte man, dass auch das Chlorophyll als Bestandteil des Photosyntheseapparates recycelt wird. Mittlerweile weiß man aber, dass dies nicht der Fall ist. Um zu verhindern, dass beim Abbau des Photosyntheseapparates freies Chlorophyll entsteht, das schädlich für die Pflanze ist, werden seine Abbauprodukte, die kein Magnesiumzentralatom und auch keine Doppelbindung mehr enthalten, in die Vakuolen transportiert, sozusagen zur Entgiftung, und verbleiben dort bis zum Blattfall. Da die Abbauprodukte des Chlorophylls farblos sind, verschwindet im Herbst langsam das Grün der Blätter und die anderen Blattfarbstoffe wie Carotinoide, die ansonsten durch das Chlorophyll überdeckt sind, werden sichtbar. So kommen die Gelb- bis Orangefärbungen der Blätter zustande und unser wunderschöner goldener Oktober. Die Bäume verlieren also ihr Laub, nachdem sie so viel an Inhaltsstoffen zurückgewonnen haben wie möglich. Der Blattfall selber wird dann ermöglicht durch so etwas wie Sollbruchstellen, die an der Basis des Blattstiels entstehen. Es bildet sich ein Trenngewebe, das einerseits verhindert, dass Wasser in die Blätter transportiert wird und ermöglicht außerdem, dass sich die Blätter an dieser Stelle vom Baum lösen können, also abfallen. Manche Bäume, wie zum Beispiel Eichen oder auch Hainbuchen, behalten ihre braunen, vertrockneten Blätter bis in das Frühjahr hinein. Bei ihnen bildet sich nämlich kein Trenngewebe, sondern bei ihnen werden die Leitungsbahnen durch die Bildung von Zellen verstopft. Es kommt also zu keiner Sollbruchstelle, sondern die Blätter werden erst im Frühjahr mit den einsetzenden Frühjahrsstürmen abgeworfen. Nun haben wir viel darüber gesprochen, wie sich Laubbäume auf den Winter vorbereiten. Wie sieht es aber bei anderen Pflanzen aus? Man unterscheidet hier zwischen einjährigen, zweijährigen und mehrjährigen Pflanzen. Einjährige Pflanzen leben nur eine Vegetationsperiode lang. Samenkeimung, Blüte, Befruchtung und Fruchtbildung finden bei ihnen in einem Jahr statt. Mit der Samenreife stirbt der Rest der Pflanze ab. Bevor das geschieht, werden die wertvollen Inhaltsstoffe der Blätter vergleichbar mit den zuvor beschriebenen Vorgängen im Laub der Bäume ab- und umgebaut, um sie dann für die Samenbildung in diesem Falle zu nutzen. Der Erhalt der Pflanzen ist durch den Samen gesichert oder anders ausgedrückt, die Überwinterungsstrategie der einjährigen Pflanzen besteht darin, den Winter als Samen zu überstehen. Zu den einjährigen Pflanzen gehören unter anderem Nutzpflanzen wie Sonnenblumen oder Mais, aber auch unsere Sommergetreide. Einen Sonderfall stellen die Wintergetreide dar, also Winterweizen, Wintergerste, Winterroggen oder auch Wintertritikale. Die Samen werden im Herbst in den Boden eingebracht, keimen aus und es entwickeln sich, bevor der Winter hereinbricht, kleine Pflänzchen. Damit die kleinen Pflänzchen gut über den Winter kommen, benötigen sie im Herbst, bevor sie bei 4 Grad Celsius in die Winterruhe übergehen, zur Abhärtung Kälteimpulse, also vorübergehende niedrige Temperaturen bis hin zu leichtem Frost. Im Zellsaft steigt der Gehalt an Zuckern und löslichen Proteinen, die im Zusammenspiel dafür sorgen, dass der Gefrierpunkt herabgesetzt wird. Das hatten wir eingangs auch schon von einigen Tieren gehört. Erhalten die Pflänzchen keine Abhärtung, bevor es mit den kalten Temperaturen und dem Frost so richtig losgeht, können die Jungpflänzchen enormen Schaden nehmen, bis hin zum Kältetod. Durchlaufen die kleinen Wintergetreidepflänzchen aber mehrere Abhärtungsphasen, also Schwankungen im niedrigen Temperaturbereich, so überleben Winterroggenbestände Temperaturen bis sage und schreibe minus 25 Grad Celsius, Winterweizenbestände bis minus 20 Grad und Wintergerstenbestände bis minus 15 Grad. Tritt allerdings Frost plötzlich auf, sodass sich die Kulturen nicht an die kühleren Wintertemperaturen anpassen können, tritt ein Pflanzentod schon bei geringeren Minustemperaturen ein. Schnee besitzt eine isolierende Wirkung. Regionen, in denen es kalt wird, aber nicht schneit, haben ein erhöhtes Risiko, dass es zu sogenanntem Kahlfrost kommt, also Frost ohne Schneeauflage und in der Folge davon zu Schäden auf dem Acker. Nun haben wir gehört, dass Kälte und Frost die Pflanzen schädigen können. Allerdings kommt es beim Wintergetreide auch zu Problemen, wenn es während des Winters nicht kalt genug wird. Damit die Wintergetreide, aber auch mehrjährige krautige Pflanzen, sich im nächsten Jahr entwickeln und blühen und damit auch Früchte und Samen bilden können, benötigen sie längere Phasen mit niedrigen Temperaturen. Ohne diesen Kältereiz unterbleibt die Blütenbildung im nächsten Jahr oder setzt erst verspätet ein. Dieser notwendige Kältereiz ist insgesamt ein sehr cleverer Schutzmechanismus, den die Pflanzen da entwickelt haben. Denn es wäre ja ausgesprochen gefährlich für das Überleben von Pflanzen, wenn sie mitten im Winter, wenn es nur einfach mal vorübergehend etwas wärmer ist, anfangen würden zu blühen. Sobald die kalten Temperaturen zurückkehrten, würden die Blüten erfrieren und damit wäre es dann auch essig mit dem Nachwuchs. Damit dies nicht geschieht, benötigen die Pflanzen für einen längeren Zeitraum niedrige Temperaturen. Erst dann kann sich die Pflanze sicher sein, dass es Zeit ist zu schossen und zu blühen. Winterweizen beispielsweise benötigt bis zu 50 Tage Temperaturen unterhalb von 8 Grad Celsius. Eine alte Bauernregel besagt dementsprechend, ist der Winter warm, wird der Bauer arm. Wenn es im Zusammenhang mit dem Klimawandel zu milderen Wintern kommt und längere kalte Perioden wegfallen sollten, so stellt das für unsere Wildpflanzen und auch für die landwirtschaftlich angebauten Pflanzen ein großes Problem dar. Wird der Kälteanspruch aber erfüllt und die Temperaturen steigen im Frühjahr, so entwickeln sich die Pflanzen weiter, bilden zunächst vegetative Masse und schließlich Blüten und Samen. Wenn einerseits zwar die Wintergetreide vom Auswintern, also vom Kälteschäden betroffen sein können, was im schlimmsten Fall in der Landwirtschaft im nächsten Jahr zum Umbruch des Ackers und zur Neueinsaat führen kann, so bieten sie gleichzeitig die Chance höherer Ernten, da sie aufgrund der längeren Wachstumsphase mehr Zeit haben, sich zu entwickeln. Beispielsweise erzielt man mit Winterweizen ca. 20% höhere Erträge als mit Sommerweizen. Nutzpflanzen wie Zuckerrüben, Möhren, Porree oder Kohl sind zweijährig. Wenn man sie ließe, würden sie sich im zweiten Jahr weiterentwickeln und blühen. Allerdings nutzen wir diese Pflanzen ja bereits im ersten Jahr. Bei der Zucker- und Futterrübe die Rüben, das Speicherorgan der Pflanze, ebenso wie bei der Möhre. Beim Lauch nutzen wir den Stängel, der noch keine Blüte ausgebildet hat. Und beim Kohl ist die Sprossachse gestaucht, die Blätter liegen alle aufeinander, sodass sich der uns bekannte Kohlkopf ausbildet. Neben den ein- und zweijährigen Pflanzen gibt es die mehrjährigen Pflanzen. Zu letzteren gehören neben den Bäumen und Sträuchern die Stauden. Bei den Stauden handelt es sich um krautige Pflanzen, deren oberirdische Pflanzenteile nicht, wie bei Bäumen und Sträuchern, verholzen, sondern krautig weich bleiben. Sie überdauern mehrere Jahre und blühen und fruchten, meist in jedem Jahr neu. Ihre Überlebensstrategie besteht darin, die oberirdischen Pflanzenteile im Herbst absterben zu lassen. Vorher wird aber, wie bei den Bäumen oder den einjährigen Pflanzen, alles an Inhaltsstoffen gerettet, was gerettet werden kann. Diese Energie wird in unterirdischen Rhizomen, Knollen, Zwiebeln oder Ausläufern, sogenannten Überdauerungsorganen, gespeichert. Zu den Stauden zählen Löwenzahn, verschiedene Kleearten, Wiesensalbei oder Wiesensauerampfer, aber auch Zierpflanzen in unseren Gärten wie Rittersporn oder Zwiebelgewächse wie Tulpen oder Narzissen. Manche von ihnen, wie beispielsweise Schneeglöckchen oder Krokusse, nutzen die in ihren Zwiebeln gespeicherten Reservestoffe, um sehr zeitig auszutreiben und erfreuen uns meist als Erste mit ihrer Blüte als ersten Frühlingsgruß. Nun stellt sich die Frage, woher die Pflanzen eigentlich wissen, welche Jahreszeit gerade ist. Denn obwohl Pflanzen keine Sinnesorgane haben, erkennen sie, wann es Zeit dafür ist, zu keimen, Blätter zu bilden, zu blühen, Früchte anzusetzen oder aber auch sich auf den Winter vorzubereiten. Jeder Fehler im System kann zum Tod der Pflanze führen. Wer glaubt, bei Pflanzen handle es sich um dummes Gemüse, der irrt gewaltig. Im Gegenteil, Pflanzen sind komplexe und vielschichtige Organismen, deren Wachstum und Entwicklung auf einem komplizierten Zusammenspiel von genetischer Ausstattung, Umwelteinflüssen, Signalempfang und Weiterleitung, Rückkopplungen und Reaktionen beruht. Ein wichtiger Aspekt dabei spielt der Biorhythmus, den alle Organismen, selbst Einzeller, besitzen und der durch bestimmte Gene gesteuert wird. Das Sonnenlicht ist dabei der wichtigste Taktgeber. Der Grundrhythmus schwankt bei Menschen zum Beispiel zwischen 23,5 und 25 Stunden und wird täglich neu auf 24 Stunden eingestellt. Im Wechsel von Tag und Nacht steigt und sinkt die Körpertemperatur. Verändert sich unser Hormonspiegel im Blut und auch unser Blutdruck. Wer seinen Blutdruck misst oder schon einmal eine 24-Stunden-Blutdruckmessung gemacht hat, weiß, dass der Blutdruck normalerweise und bei gesunden Menschen nachts sinkt. Aber nicht nur der Tag-Nacht-Rhythmus, sondern auch der jahreszeitliche Rhythmus wird mit dem Sonnenlicht synchronisiert. Während bei uns dieser jahreszeitliche Wechsel nicht so stark zum Tragen kommt, sind die Wirkungen bei Tieren und Pflanzen enorm. Der eingangs erwähnte Winterschlaf oder die Winterruhe bei Tieren, aber auch die Einstellung auf die verschiedenen Entwicklungsstadien bei Pflanzen sind die Folge dieses auf das Sonnenlicht abgestellten Biorhythmuses. Wichtige Zeitgeber dabei sind Tageslänge und Temperatur. Bei Pflanzen stellt die Tageslänge einen besonders wichtigen Faktor dar. Das erkennt man unter anderem daran, dass es Langtags- und Kurztagspflanzen gibt. Verpflanzt man nämlich Langtagspflanzen in den Kurztag oder Kurztagspflanzen in den Langtag, so schafft das Probleme für die Pflanzen. Langtagspflanzen benötigen nämlich, um zu blühen, mindestens 12 Stunden Licht pro Tag. Solange die Lichteinstrahlung darunter liegt, können sie zwar wachsen, Blüten werden jedoch nicht ausgebildet. Kurztagspflanzen dagegen benötigen lange Dunkelphasen und kurze Hellphasen. Damit Kurztagspflanzen blühen, muss die Beleuchtungszeit weniger als 12 Stunden betragen. Kurztagspflanzen blühen dementsprechend eher im Herbst-Winter oder im Frühsommer, während Langtagspflanzen im Sommer blühen, wenn die Tage beispielsweise im August um die 16 Stunden lang sind. Zu den Langtagspflanzen gehören unsere Getreidearten, Bohnen oder Spinat, zu den Kurztagspflanzen Sojabohne, Mais, Hirse und Kaffee. Neben Kurz- und Langtagspflanzen gibt es dann aber auch noch tagneutrale Gewächse. Dabei handelt es sich meist um tropische Pflanzen, da in den Tropen das Klima bzw. die Tageslänge im Jahresverlauf fast konstant bleibt. Bei Pflanzen wurde bis jetzt keine zentrale Steuerung der inneren Uhr oder ein zentraler Schrittmacher gefunden. Zurzeit geht man davon aus, dass die Vorgänge in Pflanzen von mehreren über die ganze Pflanze verteilten Uhren gesteuert werden. Wenn auch bereits aus dem 18. und 19. Jahrhundert erste Berichte über rhythmische Phänomene bei Pflanzen vorliegen, so begann die Erforschung dieser Phänomene erst im 20. Jahrhundert. Der Bereich, der sich damit beschäftigt, heißt Chronobiologie. Wer mehr über den Tag- und Nachtrhythmus bei Pflanzen erfahren möchte und mit welchen Problemen Pflanzen in der Nacht zu kämpfen haben, kann sich auch unser Video dazu mit dem Titel »Was Pflanzen nachts machen« anschauen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Wenn wir uns nun noch einmal an den Anfang dieser Episode erinnern, so war dort von der dunklen Jahreszeit die Rede. Die wiederum hatte nicht nur mit dem wolkenverhangenen Himmel zu tun, sondern auch damit, dass die Tage kürzer werden. Da neben der Temperatur die Tageslänge ein so wichtiger Signalgeber für Tiere und Pflanzen darstellt, hier ein kleiner Exkurs zu den Jahreszeiten, die ja mit den verschiedenen Tageslängen verbunden sind. Der kalendarische Herbstbeginn, der in Abhängigkeit der Schaltjahre und Zeitzonen um wenige Tage variieren kann, war in diesem Jahr in unseren Breiten, also im Jahr 2023, am 23. September. Der kalendarische oder astronomische Herbstbeginn zeichnet sich dadurch aus, dass zu diesem Datum Tag und Nacht gleich lang sind, was man auch Tag-Nacht-Gleiche oder lateinisch Äquinox nennt. Nach der Tag- und Nachtgleiche im September werden die Nächte länger bis für ca. am 21. Dezember die längste Nacht des Jahres oder die Wintersonnenwende und den Winterbeginn erreichen. Danach geht es, was die Nachtlänge anbelangt, wieder aufwärts, da die Nächte und damit die dunkle Zeit pro Tag wieder kürzer werden. Bis je nach Jahr am 19., 20., 21. oder 22. März wieder eine Tag- und Nachtgleiche stattfindet und der kalendarische Frühling beginnt. Die Tage werden weiterhin länger und wir genießen die zunehmende Tageslänge, bis wir ca. am 21. Juni den längsten Tag oder die Sommersonnenwende feiern können. Ab dann werden die Tage allerdings wieder kürzer, bis, wie zuvor beschrieben, ca. am 21. September der kalendarische Herbst beginnt. Mit diesen Betrachtungen zur Veränderung der Tageslängen je nach Jahreszeit möchte ich mich für heute von euch verabschieden. Ich hoffe, diese Episode hat ein wenig Licht ins Dunkel gebracht, wie sich die Natur und hier natürlich besonders die Pflanzen auf den Winter vorbereiten. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr über Likes, Sternchen, Daumen hoch oder aber wie immer ihr auch euer Wohlgefallen ausdrücken möchtet. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne an uns wenden. Weiterführende Links und Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, eure Uschi Rostedt.